SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch einen schönen guten Morgen, Dienstag, der 20. August. Und sie haben begonnen, die Kamala Harris-Festspiele in Chicago. Dort läuft der Parteitag der US-Demokraten. Vizepräsidentin Harris soll am Donnerstag zum Abschluss formell die Kandidatur ihrer Partei übernehmen. Zurzeit redet gerade US-Präsident Joe Biden. Unser Korrespondent Ralf Borchert ist in Chicago auf dem Parteitag der Demokraten. Kurz vor der Sendung habe ich ihn gefragt, wie Biden bei seinem Auftritt gewirkt hat.
Ergriffen, muss man sagen. Ein irrsinniger Jubel eben in der Halle, als er auf die Bühne kam, vorgestellt von seiner Ehefrau Jill Biden und seiner Tochter. Und es ist Joe Biden anzumerken, es ist ja ein schwieriger Moment für ihn. Eigentlich dachte er, er steht hier im Mittelpunkt bei diesem Parteitag. Vor einem Monat dachte er das noch, jetzt steht Kamala Harris im Mittelpunkt. Es gab viel Dank an ihn, schon bevor er zu reden begann. Auch von Kamala Harris selbst, die hier überraschend für 2 Minuten auf die Bühne kam zur Begrüßung und auch ein Thank you Joe anstimmte. In vielen Sprechchören ist dieser Dank an Joe Biden hier zu hören in der Halle bei den Tausenden von Delegierten und weiteren Zuhörern und Zuschauern.
Wie ist Ihr Eindruck, Herr Borchert? Sind die Delegierten am Ende doch ein Stück weit froh, dass Joe Biden den Staffelstab an Kamala Harris übergeben hat und dass sie für die Demokraten in den US-Präsidentschaftswahlkampf ziehen wird?
Ja, man kann diese Erleichterung spüren, diese Energie, die das entfacht hat, verursacht hat. Es ist hier in allen Reden, in allen Sprechchören, bei jedem aufbrandenden Applaus zu spüren, dass es an der Parteibasis und bei den Delegierten bei diesem Parteitag hier zum Auftakt eine enorme Energie gibt, dass es eine neue, ja, wie Sie es selber immer wieder sagen, wenn man mit Ihnen spricht, Freude, Begeisterung gibt durch die neue Kandidatin Kamala Harris. Also unter dem Strich, ja, die Delegierten sind froh, dass Joe Biden eingesehen hat, dass er zurückziehen muss als Kandidat und dass jetzt eben Kamala Harris ist.
Informationen und Einschätzungen waren das von Ralf Borchert. Unser USA-Korrespondent ist auf dem Parteitag der Demokraten in Chicago. Und wir bleiben noch in den Vereinigten Staaten. Die Geheimdienste dort machen den Iran für die Hackerangriffe auf die Wahlkampfteams der Republikaner und der Demokraten verantwortlich. Sowohl das Team von Donald Trump als auch Kamala Harris hatten einen solchen Angriff gemeldet. Unsere USA-Korrespondentin Isabel Karras berichtet.
Der Iran habe versucht, Zugang zu Personen zu erhalten, die eine direkte Verbindung zu den Wahlkampfteams der Demokraten und der Republikaner haben. Das erklären die US-Geheimdienste, darunter die Cybersicherheitsbehörde CISA und die Bundespolizei FBI in einer gemeinsamen Mitteilung. Im Fall von Donald Trumps republikanischer Wahlkampagne hat das geklappt. Sein Team hatte vor gut einer Woche gemeldet, dass interne E-Mails gehackt worden seien. Laut der Geheimdienste habe dieser Angriff darauf abgezielt, die US-Präsidentschaftswahlen zu beeinflussen. Der Iran versuche, Zwietracht zu schüren und das Vertrauen in die demokratischen Institutionen der USA zu untergraben, heißt es in der Mitteilung weiter. Dabei gehe es um die nationalen Sicherheitsinteressen des Irans. In Teheran sei man der Meinung, dass die Wahl Anfang November darauf einen besonderen Einfluss habe. Die iranische Mission bei den Vereinten Nationen bezeichnete die Vorwürfe als unbegründet und haltlos.
Gibt es nun doch realistische Hoffnung auf ein Abkommen über eine Feuerpause in Gaza und die Freilassung der Geiseln? Zumindest akzeptiert Israel einen von den USA unterstützten Vorschlag für eine Waffenruhe, wie der amerikanische Außenminister Antony Blinken gestern nach einem 3-stündigen Gespräch mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu verkündete. Heute reist Blinken weiter nach Ägypten. Auch dort soll wieder verhandelt werden. Ins Inland. Was wird aus der Ampelkoalition im Bund? Zerbricht das Bündnis aus SPD, Grünen und FDP, womöglich nach den 3 bevorstehenden Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg? Nun, Fakt ist, die Ampel ist im Dauerstreit. Das hat jetzt auch Bundeskanzler Olaf Scholz eingeräumt und anhaltende Schwierigkeiten zugegeben. Aus Berlin berichtet unser Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte.
Der Kanzler hat von der Ampelkoalition per Richtlinienkompetenz nicht nur gutes Regieren, sondern auch gutes Benehmen eingefordert. Bei einem Bürgerdialog in Bremen sagte Scholz, die Koalitionsbildung der 3 Ampelparteien nach der letzten Bundestagswahl sei schon schwer genug gewesen. Und es ist schwer geblieben, bilanzierte er. Der Kanzler reagierte damit auf eine Äußerung von grünen Co-Chef Nuripur. Der hatte in der ARD die Ampelregierung als Übergangskoalition bezeichnet und von einer befremdlichen Lust am Streit gesprochen. Scholz kritisierte jetzt, dass die schwierige Entscheidungsfindung in der Koalition die Leistungsbilanz überlagere. Zuvor hatte die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen Bundestagsfraktion Mihalic die Kritik an der gemeinsamen Ampelkoalition erneuert. Es gebe keine gute Kultur der Zusammenarbeit, so Mihalic in der FAZ. CDU-Chef Merz wiederum bezeichnete die Koalition als nicht mehr regierungsfähig.
Eltern wissen es schon lange, trotzdem ist das Ergebnis der folgenden Untersuchung erschreckend. Kita-Beschäftigte sind deutlich häufiger krank als andere Berufsgruppen. Das hat die Bertelsmann-Stiftung festgestellt. Sie warnt vor einem Kollaps im Kitasystem. Die Einzelheiten von Finn David Just.
Seit der Corona-Pandemie sind die Tage, an denen Kita-Mitarbeitende nicht arbeiten konnten, um rund 26% gestiegen. Der häufigste Grund waren Atemwegserkrankungen, direkt danach kommen psychische Erkrankungen. Ihr Zuwachs macht den Forschenden besonders Sorgen und hängt wohl auch mit der Personalsituation zusammen. Je mehr Kollegen fehlen, desto mehr steigt die Belastung derer, die alles auffangen müssen, ein Teufelskreis. Um den zu durchbrechen, bräuchte es möglichst schnell zusätzliche Vertretungskräfte, empfiehlt die Gütersloher Bertelsmann Stiftung. Rund 100.000 von ihnen hätte es im vergangenen Jahr gebraucht.
Ab 2026 könnte es deutliche Einschnitte bei Regionalzügen und S-Bahnen geben. Das befürchten mehrere Bundesländer. Laut der Süddeutschen Zeitung soll die Nutzungsgebühr für Bahntrassen dann um 23,5% steigen. Wiebke Hus berichtet.
Dies würde bundesweit zu Mehrkosten von bis zu 1 Milliarde Euro pro Jahr führen. Das sei nicht zu verkraften, sagen sowohl das baden-württembergische als auch das bayerische Verkehrsministerium. Die Länder könnten die zusätzlichen Trassenkosten nicht einfach so übernehmen. Der Bund sieht dagegen die Länder bei den Nahverkehrspreisen in der Pflicht. Hintergrund ist die Haushaltsplanung des Bundes. Die Ampelregierung will der Bahn für die Sanierung der Infrastruktur in Zukunft Eigenkapital statt Zuschüssen geben. Das Eigenkapital muss aber verzinst werden, was die Bahn nur über höhere Trassenpreise erwirtschaften kann. Die Eisenbahnergewerkschaft EVG kritisiert, damit gehe die Regierung einen völlig falschen Weg. So gelinge die Verkehrswende nicht.
Und zum Fußball, ja, und es hat nicht sollen sein, der Fußball-Oberligist TuS Koblenz ist in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Der Bundesligist VfL Wolfsburg hat aber nur knapp mit 1:0 gegen die Koblenzer gewonnen, vor 9.500 Zuschauern im ausverkauften Stadion auf dem Koblenzer Oberwert. Die Fans sind trotz der Niederlage stolz auf ihre TuS.
Ich finde, TuS Koblenz hat sich super geschlagen, knapp 1:0 verloren.
Die haben sich nicht versteckt und hätten auch nicht verlieren müssen, definitiv nicht.
Ja, im Endeffekt ist es ärgerlich und mit der Einstellung und mit der Leistung brauchen sie sich auf jeden Fall in der kommenden Saison nicht verstecken.
Die TuS hat knapp verloren, denkbar knapp.
Das war ein super Spiel, leider unverdient haben sie verloren, muss ich sagen, weil die Wolfsburger für eine Bundesliga waren einfach sehr schlecht. Also ich bin nicht enttäuscht. Die TuS hat gut gespielt, hat es gut verkauft. Also ich bin zufrieden, gehe stolz nach Hause und war super.
Und die weiteren Ergebnisse von gestern Abend in der ersten Runde des DFB-Pokals. Eintracht Frankfurt gewinnt bei Eintracht Braunschweig mit 4:1. Kickers Offenbach besiegt den 1. FC Magdeburg mit 2:1. Und Werder Bremen gewinnt bei Energie Cottbus mit 3:1.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Örtlich Frühnebel, danach wird dieser Dienstag ein Sommertag, so wie sich viele es wünschen. Mal scheint die Sonne, mal ziehen Wolken durch. Die Höchsttemperaturen 22 bis 29 Grad.
SWR aktuell, Hintergrund.
Die Zeit ohne Fußball ist vorbei, wir haben es gerade schon gehört. Der DFB-Pokal und die zweite Liga laufen schon und am Freitag beginnt dann auch wieder die Fußball-Bundesliga. Aus dem Südwesten sind 5 Vereine dabei, 4 aus Baden-Württemberg und eine Mannschaft aus Rheinland-Pfalz. Wir berichten diese Woche im SWR-Info, im SWR-Aktuell-Infodate am Morgen, wie die Südwestvereine vorbereitet sind. Heute geht's um den 1. FC Heidenheim, in der vergangenen Saison eines der großen Überraschungsteams der Bundesliga. Als kleiner Neuling ohne namhafte Stars kam Heidenheim gleich souverän zum Klassenerhalt und landete auf Platz 8. Damit haben sich die Schwaben sogar für die Playoffs zur Conference League im Europapokal qualifiziert. Schade, dass dem 1. FC Heidenheim vor der neuen Saison die besten Torjäger weggekauft wurden. Doch dafür treffen jetzt andere, berichtet unser Sportreporter Kersten Eichhorn.
Da ist aber einer ganz schnell ins Rampenlicht gestürmt. Maxi Bräunig, der neue Mittelstürmer der Heidenheimer. Erstes Pflichtspiel und gleich mal 3 Tore im DFB-Pokal in Vellingen.
Ich freue mich natürlich, dass es so gut geklappt hat in meinem ersten Spiel hier, aber wir sind einfach froh, dass wir souverän dann am Ende das Ding gezogen haben.
Das 4:0 von Vellingen, eine gelungene Generalprobe vor dem Bundesliga-Start. Für den FCH und für Maxi Bräunig, sagt Trainer Frank Schmidt.
Kompliment, gleich mal ein Hattrick. Ist ein guter Anfang, aber nicht mehr und nicht weniger.
Schließlich hat der Weggang der bisherigen Heidenheimer Offensivstars Tim Kleindienst, Niki Beste und Erin Dingci eine gewaltige Lücke in den Angriff gerissen. 3 Leistungsträger, die letzte Saison zusammen 30 Bundesliga-Tore geschossen haben. Kapitän Patrick Meinka.
Da müssen jetzt entweder Spieler in diese Rolle hineinschlüpfen, die schon da waren, oder die neuen Spieler halt. Wir müssen die Tore, die wir verloren haben, wird wahrscheinlich nicht einer erledigen können, sondern auf mehrere Schultern verteilen.
Wobei vor allem die 9 Neuzugänge wie eben der dreifach Pokaltorschütze Bräunig gefordert sind. Allesamt junge, talentierte Fußballer, aber noch ohne größere Bundesliga-Erfahrung. Auch deshalb zählt für Trainer Frank Schmidt erneut nur der Klassenerhalt.
Wir setzen auf junge, hungrige, entwicklungsfähige Spieler. Und nebenbei haben wir nicht die Geldtöpfe, um ja, diese Ablösen zu zahlen, die in der Bundesliga Usus sind, sondern gut und günstig ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir müssen schon schauen, dass wir keine verrückten Dinge machen, dass es bezahlbar bleibt.
Das Überraschungsteam aus Heidenheim bleibt also sparsam und bodenständig, trotz der Zusatzeinnahmen aus der Conference League. Der FCH und seine Fans sind erstmals international unterwegs.
Europa, wir kommen!
Jetzt wird Heidenheim Europa bekannt.
Europa!
Die Freude im Brenztal ist riesengroß vor den beiden Playoff-Spielen gegen Häcken aus Schweden. Aber es ist auch eine harte Dreifachbelastung für die junge Mannschaft. Bundesliga, DFB-Pokal und Conference League. Der neue Torjäger Maxi Bräunig.
Ja, werden alles keine leichten Spiele, klar. Jetzt gleich 5 Spiele in den ersten 2 Wochen. Da geht's nach Schweden und da wollen wir natürlich auch mit einem Sieg nach Hause fahren.
Maximilian Bräunig im Bericht von Carsten Eichhorn. Am Sonntag startet Heidenheim in die neue Saison, ist beim FC St. Pauli zu Gast und schon am Donnerstag läuft das Hinspiel der Heidenheimer in der Conference League Playoffs bei BK Häcken in Schweden. Die neue Bundesliga-Saison geht los. Wie sind die Clubs im Südwesten aufgestellt? Morgen im SWR Aktuell Infodate am Morgen machen wir dann den Teamcheck für 1899 Hoffenheim.
SWR Aktuell, was heute wichtig wird.
Es ist eine historische Entscheidung im Revisionsverfahren einer ehemaligen Sekretärin des NS-Konzentrationslagers Stutthof bei Danzig, will der Bundesgerichtshof in Leipzig eine Entscheidung verkünden. Zu klären war, ob sich die KZ-Zivilangestellte strafbar wegen der Beihilfe zum Massenmord gemacht hat. Max Bauer.
Das Landgericht Itzehoe hatte die Frage bejaht und die heute 99-jährige Irmgard F. verurteilt. Als Sekretärin im KZ Stutthof habe sie die Massenmorde im Lager unterstützt und gefördert. Beihilfe zum Mord in über 10.000 Fällen sei das. Irmgard F. hatte das Urteil nicht akzeptiert und Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt. In der Verhandlung vor 2 Wochen beantragte ihr Verteidiger einen Freispruch. Irmgard F. sei nicht mit SS-Wachmännern in den Vernichtungslagern der Nazis vergleichbar. Ihre Tätigkeiten in der Schreibstube des KZ Stutthof seien neutrale Handlungen gewesen. Der Vertreter der Bundesanwaltschaft widersprach hier deutlich. Als Sekretärin des Lagerkommandanten habe F. an der Schaltstelle gearbeitet, wo über Leben und Tod der Gefangenen entschieden wurde.
Das American Jewish Committee stellt heute in Berlin eine neue Broschüre vor. Die Umsturzpartei, wie die AfD unsere Demokratie gefährdet, heißt sie. Auch Josef Schuster wird dabei sein, der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland. Mit ihm habe ich gesprochen und er hat gesagt, die AfD sei zwar per se keine antisemitische Partei.
Aber es ist eine Partei für Antisemiten. Wenn von namhaften Politikern der AfD Thesen und Aussagen kommen, denke ich an Gauland, der Nationalsozialismus, nur ein Vogelschiss in der Geschichte, dann sind das Aussagen, die bewusst relativieren und dazu führen, dass Menschen sagen, ja, wenn doch die da oben das sagen, dann kann ich das doch auch sagen.
Schuster sagt auch, die größte Gefahr für die Demokratie sei, dass diese mit demokratischen Mitteln abgeschafft werden könnte. Hier müsse genug getan werden, um das zu verhindern. Bundeskanzler Olaf Scholz reist heute nach Dresden, wo er zusammen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einen symbolischen Spatenstich für eine neue Chipfabrik machen wird. Der taiwanesische Branchenriese TSMC hat dafür mit einer Reihe deutscher Unternehmen einen europäischen Ableger gegründet mit dem Namen ESMC. Beate Dietz.
10 Milliarden Euro investiert der weltgrößte Auftragsfertiger der Chipindustrie im Dresdner Norden. Die Hälfte davon fließt als Staatshilfe vom Bund. Die neue Mikroelektronikfabrik ESMC ist ein Gemeinschaftsprojekt von TSMC zusammen mit Bosch, Infineon und NXP. Die Vorbereitungen der Bauarbeiten liegen im Plan, erklärt ESMC-Präsident Christian Kolsch. Ausschlaggebend für den Standort Dresden sei die Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien gewesen.
Seit Mitte Juli ist eine der am stärksten befahrenen Bahnstrecken in Deutschland voll gesperrt. Auf der Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim ist noch bis Mitte Dezember eine Generalsanierung in Gang. Heute will die Deutsche Bahn bei einem Pressetermin eine erste Zwischenbilanz der Arbeiten ziehen. Es handelt sich um die bundesweit erste Strecke, die mit dem neuen Verfahren generalsaniert wird. Für insgesamt 40 Abschnitte ist dies noch bis ins Jahr 2031 geplant. Muss das sein? Diese Frage wird in einer Kampagne gestellt, die heute in Mannheim und der Umgebung anläuft. Die Stadt will bei sogenannten Posern für mehr Rücksicht werben, die mit hochmotorisierten und lauten Autos in Mannheim unterwegs sind. Esther Uhrig.
Ein Kleinkind erschreckt sich und weint, als auf der Straße der Motor eines getunten Autos aufheult. Ein älteres Ehepaar wird an einer Fußgängerampel in den Quadraten fast von einem PS-Protzer überfahren. Muss das sein? Mit dieser Frage enden die Spots, die in Kinos der Region und online laufen. Bilder aus den Spots sieht man auch auf Plakaten, die ab heute in der Stadt und im Umland zu sehen sind. Mannheims Ordnungsbürgermeister Volker Proffen sagt, die Kampagne appelliere an die Bereitschaft, wieder mehr Rücksicht auf andere zu nehmen und im Zweifel dafür auch den eigenen Spaßfaktor hinten anzustellen.
Es ist eine der höchsten Ehrungen, die die Stadt Mainz zu vergeben hat, die Gutenberg-Plakette. Die geht heute an Dieter Wenger, den Chefwagenbauer bei der Mainzer Fastnacht. Ilona Hartmann.
Wenger engagiere sich seit über 60 Jahren als Ideengeber, Gestalter und Erbauer der Motivwagen auf dem Mainzer Rosenmontagszug, so die Stadt. Damit habe er die Mainzer Straßenfastnacht auch über die Grenzen von Mainz hinaus bekannt gemacht. Verliehen bekommt er die Plakette vom Mainzer Oberbürgermeister Hase am Nachmittag im Stadthaus. Wenger hatte im November vergangenen Jahres angekündigt, seine Tätigkeit als Wagenbauer aufzugeben. Derzeit sind er und der Mainzer Karnevalverein noch im Gespräch, wie es weitergehen soll. Eine Entscheidung wird es vermutlich im September geben.
In anderthalb Wochen beginnt der heiße Wahlherbst mit den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen. Deshalb ist Berlin leer, Ostdeutschland voll, jedenfalls was die Politpromidichte angeht. Die Bundesregierungs- und Parteispitzenpolitiker sind gefühlt komplett auf Wahlkampftour im Osten der Republik.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Anmerkungen dazu von Eva Ellermann.
Gesehen werden, frohe Botschaften senden, das ist das Motto des Tages. Bundeskanzler Olaf Scholz ist in Dresden beim ersten Spatenstich für eine Chipfabrik, die die Bundesregierung mit Milliardensubventionen unterstützt. Nach ihm kommt am Nachmittag Oppositionschef Friedrich Merz von der CDU nach Dresden. Der kommt zwar mit leeren Händen, aber vielen Versprechen, wie es den Unternehmern besser gehen könnte. Sarah Wagenknecht redet auf den Marktplätzen in Altenburg und Zwickau wahrscheinlich über Krieg und Frieden. Nur einer bleibt heute mal entspannt daheim. Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen. Er lädt ein zum Sommerdialog in sein Ministerium mit Musik, Bühnenprogramm und lockerem Talk. Zeit zum Reden heißt das. Klingt nach einem Wohlfühltermin für Habeck. Wenn er nicht gefragt wird, wie sein Parteichef Nuripur das denn wohl gemeint hat mit der Übergangsregierung. Immerhin sieht der Übergangsregierungsminister sich schon als Kanzlerkandidat. Also bisher nur geübt? Findet der Robert vielleicht nicht so lustig. Die Übergangsjacke kann Habeck jedenfalls getrost im Schrank hängen lassen. In Berlin wird's heute wieder heiß.
Anmerkungen von Eva Ellermann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.